Deutschlandfunk. Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Verkehrshinweise gerade haben es gezeigt, das Auto dominiert noch immer den Verkehrsmix in Deutschland. Jede Menge Staus und das waren ja gerade nur die Staus ab 2 Kilometer. Es geht aber auch ohne, wie gut und wie es besser werden könnte. Das ist heute unser Thema, während in diesen Tagen die internationale Automobilausstellung in Frankfurt versucht, Antworten auf die Frage nach dem Auto der Zukunft zu geben, versuchen wir ein Kontrastprogramm. Im Marktplatz geht es heute um klimafreundliche Mobilität ohne Auto oder ohne eigenes Auto, also um all die anderen Möglichkeiten, um von A nach B zu kommen, angefangen von den eigenen Füßen über Fahrrad und E-Bike und neue elektrische Fortbewegungsmittel bis hin zu Bussen und Bahnen. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Mobilität im Alltag liegen und wir wollen sowohl über die Möglichkeiten und Rechte im Verkehr sprechen, als auch darüber, was sich in Stadt und Land ändern muss, damit wir besser klimafreundlich unterwegs sein können. Wie immer können Sie sich an dieser Sendung beteiligen und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Drei Expertinnen warten auf Ihre Fragen zum Thema. Aus Köln zugeschaltet ist uns Uta Linnert. Sie ist Chefin vom Dienst bei der Zeitschrift Verkehr, die herausgegeben wird vom Verkehrsclub Deutschland, VCD. Guten Tag, Frau Linnert.
Guten Tag, Herr Ehring.
Frau Linnert, wie sind Sie denn heute ins Studio gekommen?
Ich bin mit der Straßenbahn aus Bonn gekommen. Ich bin mit dem Fahrrad erstmal zur Bahn gefahren und dann habe ich das Fahrrad sogar mitgenommen in der Straßenbahn. Die war recht leer, um dann das letzte Stück vom Rhein hier hoch zu radeln. Dann bin ich gleich auch frei, noch ein bisschen in die Stadt zu fahren mit meinem Fahrrad.
Und ging das glatt? Hat alles gut geklappt?
Ja, das hat sehr gut geklappt. Die Straßenbahnen kommen alle 10 Minuten. Ich habe ein Jobticket, das heißt, ich muss mich um die Fahrkarte nicht kümmern. Ich kann die Bahn nehmen, die gerade kommt. Und die Bahn war auch recht leer und es war Platz fürs Rad. Es gibt einen extra Wagen, wo man das Fahrrad abstellen kann. Das ist eigentlich perfekt.
Und auf der Strecke, das Radfahren funktioniert auch vernünftig?
In Bonn wohne ich sehr gut, habe einen sehr schönen Weg bis zum Bahnhof. Hier war der Radweg schon sehr eng. Also man fährt so ein Gürtel lang die Straße und da hat man rechts den Fahrradweg so rot auf dem Bürgersteig gepinselt. Und da hat man so einen Meter Platz. Es war jetzt nicht viel los, da komme ich durch, aber das ist natürlich weit davon entfernt, eine wirkliche Verkehrsachse für Fahrräder zu sein.
Also ein bisschen Luft nach oben ist da noch?
Ziemlich viel Luft nach oben.
Hier im Studio in Berlin ist Christine Eisenmann vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Sie arbeitet dort beim Institut für Verkehrsforschung und beschäftigt sich mit dem Übergang weg vom Auto. Frau Eisenmann, auch an Sie die Frage nach dem Weg hierher.
Ja, hallo. Erstmal, ich bin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Aber nur eine Kleinigkeit, genau. Ich bin hierher gefahren mit dem Fahrrad zur S-Bahn und dann mit der S-Bahn weiter hier ins Studio des Deutschlandfunks.
Und das klappte vernünftig?
Ja, das hat alles sehr gut geklappt.
Mhm. Marion Jungblut leitet das Team Mobilität im Verbraucherzentrale Bundesverband. Auch Sie sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher gekommen. Guten Tag erstmal.
Guten Morgen. Ja, ich bin auch mit der Ringbahn gekommen und hatte heute einen Glückstag. Obwohl die Ringbahn sehr voll war, habe ich einen Platz bekommen und hatte auch sehr nette Nachbarn drumherum. Also ich konnte arbeiten oder mich auf die Sendung vorbereiten. Das ist aber nicht jeden Tag so. An manchen Morgenden ist hier gerade in Berlin der Kompressionsgrad in den Fahrzeugen nicht mehr steigerbar. Das heißt, ich werde so an andere Leute gequetscht, mit denen ich eigentlich sonst nicht auf solchen Körperkontakt kommen möchte, sodass ich diese Fahrt zur Arbeit und zurück manchmal als große Belastung empfinde. Und das ist auch ein Thema, denke ich, wo wir heute drüber reden.
Wie ließe sich das beheben? Noch häufigere Bahnen in Berlin fahren Sie verglichen mit Köln ja schon recht häufig.
Ja, klar, wir sind hier in Berlin natürlich irgendwie etwas verwöhnt, aber es ziehen auch immer mehr Leute nach Berlin und die sollen ja auch praktisch ohne Auto hier in der Stadt unterwegs sein. Das heißt, es wird wirklich ständig voller und wir bräuchten einen viel dichteren Takt, viel mehr Fahrzeuge, viel bessere Informationen. Also da ist so viel Luft nach oben, um halt wirklich zu sagen, das ist eine wirklich gelungene Alternative zum Auto.
Wenn wir heute alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Studio gekommen sind, dann hat das auch was damit zu tun, dass wir alle durch Metropolen fahren. Auf dem Land wäre das schwieriger.
Auf jeden Fall, wenn dort manchmal nur noch ein Bus am Morgen und vielleicht am Abend fährt, der gewöhnlich eigentlich auch für den Schülerverkehr vorgesehen ist, dann hat man natürlich diese Alternative gar nicht. Da ist das Auto sicherlich auch auf lange Zeit noch immer ein Fortbewegungsmittel, was seine Berechtigung hat.
An dieser Stelle noch einmal die Möglichkeit für Sie, wie Sie sich an dieser Sendung beteiligen können. Wählen Sie für Ihren in ganz Europa kostenlosen Telefonanruf die Nummer 00800 44 64 64 64 oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Der vielleicht wichtigste Anlass, verstärkt über ein Umsteigen nachzudenken, ist die Klimakrise. Das CO2-Budget, also die Menge an Treibhausgasen, die der Mensch noch in die Luft blasen darf, ohne dass die Durchschnittstemperaturen um mehr als 1,5 Grad auf der Welt ansteigen, ist fast aufgebraucht. Das Auto ist besonders verschwenderisch in puncto Klimabelastung, vor allem wenn es von einer einzelnen Person benutzt wird. Frau Eisenmann, wie steht es denn um die öffentlichen Verkehrsmittel? Busse und Bahnen, sind die so viel besser? Aus Bussen kommt ja manchmal ziemlich viel Dieselruß raus.
Ja, das stimmt, aber meiner Meinung nach sind Busse und Bahnen doch deutlich besser. Die durchschnittlichen CO2-Emissionen beispielsweise je Kilometer im Fernverkehr des ÖVs liegen bei 36 Gramm CO2 und im Fernverkehr bei 36 Gramm und im Nahverkehr bei 60 Gramm CO2. Da ist ein Auto schon deutlich schlechter, mit ungefähr zwischen 100 und sagen wir 250 Gramm CO2 für die großen SUVs beispielsweise.
Frau Lindert, es gibt ja auch dann Modelle, wo mehrere Leute mit sich ein Auto teilen. Dadurch kann man den CO2-Ausstoß doch verringern. Wie weit?
Ja, natürlich. Wer Carsharing benutzt, teilt sich ein Auto mit anderen Menschen. Und da gibt es schon verschiedene Modelle. Es gibt das Carsharing, wo die Menschen sozusagen einer Gemeinschaft angehören und sich diese Autos teilen. Und es gibt die sogenannten Free-Floater, die Autos, die so verteilt im Straßenraum stehen und die man über eine App findet und dann das Auto dann benutzt, wenn man es gerade braucht. Und man findet es auch per App und schließt es damit auf und es wird dann hinterher nach Minuten abgerechnet. Und so bräuchte man eigentlich kein eigenes Auto, gerade in den Metropolen, wo das zur Verfügung steht.
Das würde dann Parkraum sparen. Der CO2-Ausstoß pro Kilometer ist trotzdem ähnlich.
Genau, wenn diese Autos aber Elektroautos sind, was sie ja schon häufig sind in den Großstädten. In Hamburg fahren überwiegend Elektroautos zum Beispiel bei diesem Free-Floating-Carsharing. Dann hat man natürlich weniger CO2, erst recht, wenn der Strom nachhaltig produziert wurde. Aber das Auto hat ja auch nicht nur CO2-Belastung. Es verbraucht unheimlich viel Platz. Das Privatauto steht 23 Stunden am Tag ungenutzt herum und füllt den Straßenraum, stellt alles voll. Und dafür haben wir viel zu wenig Platz. Und ich denke, auch da könnte Carsharing eine große Hilfe sein.
Das heißt, wenn wir das Problem CO2-Ausstoß gelöst haben, dann ist das Auto immer noch kein problemfreies Verkehrsmittel.
Genau, es braucht irre viel Platz. Diese großen SUVs brauchen 12 Quadratmeter ungefähr für einen Parkplatz. Da könnte man 7 Fahrräder hinstellen. Und diese grotesk großen Autos, ja, die nehmen mehr Platz weg oder die haben mehr Platz im Straßenraum als ein durchschnittliches Kind. Da sind die Kinderzimmer kleiner. Also ich denke, das ist ein Problem. Die Autos nehmen uns unheimlich viel Platz weg in der Stadt. Und das Risiko der Verkehrsunfälle wird ja auch durch die Autos produziert und nicht durch andere Verkehrsmittel. Also die Unfälle haben wir trotzdem noch.
Es gibt auch noch einen anderen Vorteil, wenn ich anfügen darf. Ich habe vor ungefähr 8 Jahren mein Auto hier in Berlin abgeschafft, weil ich es nicht mehr brauchte. Meine Tochter war schon alleine hier im Berliner Dschungel unterwegs und das Auto war teuer und man fand keinen Parkplatz. Ich habe es abgeschafft und bin dann auch auf Carsharing umgestiegen, was auch sehr gut klappt. Aber ich überlege mir natürlich heute dreimal, ob ich zum Beispiel zum Kaffee trinken zu einer Freundin wirklich ein Carsharing-Auto leihe und damit dann halt die Kosten kann, ja auch real dann nachher in der Rechnung sehe. Das habe ich bei dem eigenen Auto eben nicht. Das steht vor der Tür. Ich denke, das kostet jetzt ein bisschen Benzin, aber es ist ja nicht so teuer und setze mich rein. Also das heißt, das Carsharing führt auch dazu, dass man sich ein bisschen mehr Gedanken macht über die wahren Kosten.
Frau Jungblut, Sie gehören zu den ungefähr 11 Millionen Menschen in Deutschland, die in Haushalten ohne eigenes Auto leben. Wie organisieren Sie das? Sie haben ja auch den Vergleich früher mit Auto, heute ohne Auto.
Ja, ich lebe halt in Berlin. Das haben wir schon gesagt. Das ist eine sehr privilegierte Situation, weil ich habe hier nicht nur eine S-Bahn, die mehr oder weniger zuverlässig fährt. Ich kann auf die U-Bahn ausweichen. Ich kann auf die Tram ausweichen. Und ich kann auch viele Strecken mit dem Fahrrad machen. Das ist natürlich nicht mal in anderen Städten so. Und auf dem Land sieht das schon ganz anders aus. Trotzdem ist es oft so, dass ich schlechte Informationen habe. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo pünktlich sein muss, dann habe ich natürlich immer noch ein ganz schönes Risiko. Fährt denn die Bahn wirklich heute pünktlich? Komme ich rein? Muss man mittlerweile auch fragen. Da würde ich mir wünschen, dass auch die Verkehrsunternehmen in den Apps zuverlässige, also Echtzeitdaten zur Verfügung stellen, sodass ich meine Reise von zu Hause aus auch sicher planen kann.
Das gibt es ja zum Beispiel schon bei der Bahn. Das heißt, das wäre für Sie auch möglich, dass das bei S-Bahnen so funktioniert?
Das gibt es schon in vielen Apps, aber die Echtzeitdaten heißen oft nur Echtzeitdaten und sind nicht wirklich so verlässlich. Manchmal werden halt auch Störungen erst verzögert dort eingespult, sodass ich mich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Und ich muss auch zugeben, ich bin natürlich auch ein Routinetier. Ich fahre halt irgendwie auch mit dem Fahrrad zur U-Bahn und verlasse mich drauf, dass die, wie sie eigentlich soll, alle vier Minuten kommt und guck nicht jeden Morgen erst in die App, gibt es heute wieder eine Störung. Ich müsste dann auf dem Bahnsteig sofort eine Alternative angeboten bekommen, damit ich halt ausweichen kann und mein Ziel dann doch noch halbwegs pünktlich erreiche. Und das ist oftmals noch nicht so komfortabel, wie es eigentlich nötig wäre, um diesen Komfortvorteil, den ein Auto ja einfach bietet, ich setze mich rein, fahre los, ohne nachzudenken, das habe ich im ÖPNV nicht.
Ich möchte dazu noch anmerken, dass es aber auch häufig beim Autofahren so ist, dass es doch auch gar nicht so zuverlässig ist im Stadtverkehr. Also es ist oft auch ein Gefühl, dass der ÖPNV unzuverlässiger ist als das eigene Auto, weil es ja durchaus auch sein kann, dass man mit dem Auto eben auch im Stau steht.
Das ist das Ausgeliefertsein beim Auto. Hat man die Vorstellung, gibt es noch einen Umweg, eine Abkürzung oder einen Schleichweg, mit dem ich beschleunigen kann?
Genau, also das Auto hat nicht alle Vorteile, die man vielleicht wirklich so fühlt, das ist richtig. Aber wenn wir die Leute aus dem Auto in den ÖPNV holen wollen, dann müssen wir ihnen natürlich eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit bieten, weil sonst kann das sein, dass man das vielleicht einmal ausprobiert und dann halt irgendwie nie wieder diesen Versuch unternimmt. Also wenn man jetzt gerade vor dem Thema Klimakrise davon redet, dass die Leute weniger Auto fahren sollen, ja Auto abfahren, vielleicht sogar abschaffen sollen, dann muss sich im ÖPNV vieles ändern.
Frau Lindert, was muss sich aus Ihrer Sicht vor allem ändern? Sie leben ja auch in einem anderen Ballungsraum, anderen Problemen vielleicht.
Genau, so die ganz vollen Bahnen und so, wie es das in Berlin gibt, das kennen wir eigentlich nicht so extrem. Also was ich finde, was der Bahnfahren muss preiswerter werden. Es muss auch ein einfacherer Zugang, ein leichterer Zugang zu diesem Verkehrsmittel her sein. Wer sonst Auto fährt und sich einfach reinsetzt, weiß gar nicht, wie der ÖPNV funktioniert. Das Einfachste wäre ja, es hätten alle eine, so wie ich zum Beispiel ein Jobticket habe, eine Monatskarte oder eine Jahreskarte in der Tasche. Es gibt ja gute Beispiele. Zum Beispiel haben die Wiener ein 365-Euro-Ticket eingeführt. Das haben mittlerweile mehr Menschen in der Tasche als Menschen, die ein eigenes Auto besitzen. Also in Wien fährt man Bahn statt Auto, weil es so einfach ist. Ich habe das Ticket, ich weiß, wenn eine Bahn kommt, ich kann mich einfach reinsetzen. Ich muss da nicht an den Automaten oder muss mir überlegen, habe ich jetzt das günstigste Ticket gekauft, sondern ich denke, der Preis und der leichte Zugang ist das beste Mittel, den ÖPNV zu stärken. Und was ich finde, was auch dazu gehört, ist der Weg zur Haltestelle. Also die meisten gehen zu Fuß zur Haltestelle oder mit dem Fahrrad. Und auch das muss einfach sein. Die Wege müssen ich will mal sagen, schön sein, sicher sein. Ich muss das schnell verstehen, wie ich dorthin komme, weil das sind alles Barrieren, die mich sonst davon abhalten.
Frau Jungblut hatte gerade genau dazu noch eine Anmerkung.
Ja, also aber auch in Wien hat man erst das Angebot verbessert, bevor man dann den Preis auf 365 Euro runtergesetzt hat. Also ich finde, man muss immer beides mitdenken. Aber ich unterstreiche auch nochmal die Hürden, den ÖPNV zu nutzen. Die sind recht hoch. Das haben wir schon seit über 10 Jahren auch immer Verbraucher gefragt, die eben den ÖPNV nicht nutzen. Und das Hauptargument war immer unübersichtliche Tarife, die Fahrkartenautomaten verstehe ich nicht. Aber die Unternehmen im öffentlichen Verkehr haben sich da bisher nicht bewegt. Es ist nicht einfacher geworden. Es gibt sogar Volkshochschulkurse, die den Leuten praktisch ermöglichen sollen, sich ein Ticket zu kaufen. Das darf so nicht sein. Man muss sich auf einfache Tarif- und Beförderungsbedingungen einigen.
Traut sich denn von Ihnen jemand zu, für Anfänger, die bisher immer Auto fahren, zu erklären, ich möchte jetzt von A nach B, wie mache ich das mit Bus und Bahn?
Ja, am besten ist es, dass man sich halt wirklich die App des örtlichen Verkehrsunternehmers runterlädt und dort sich eine Verbindung raussucht. Das endet aber natürlich, wenn ich dann halt genau diese Grenze überschreite, weil dort kann es sein, dass ein Kind ganz anders definiert wird, dass ich den Koffer mitnehmen darf, das Fahrrad mitnehmen darf und hier nicht. Also da fängt dann schon die Verwirrung an. Es ist nicht so einfach und das muss schnell geändert werden. Das kann man natürlich auch durch eine zum Beispiel Mobilitäts-App, die alles abdenkt, deckt auch machen.
Mobilitäts-Apps gibt es ja zum Beispiel in den Niederlanden, gibt es eine einheitliche Bahn- und eine einheitliche Buskarte, mit der man den öffentlichen Nahverkehr benutzen kann. Wäre sowas in einem deutlich größeren Land wie bei uns auch eine Alternative?
Sowas brauchen wir auf jeden Fall, weil das ist genau der Unterschied. Wenn ich heute ins Auto steige, muss ich eben nicht nachdenken und ich möchte auch eine App haben, wie es die zum Beispiel schon in Finnland gibt. Ich kann das vielleicht vergleichen. Ich bin nicht mehr ganz so jung. Als ich noch jung war, haben wir Musik vom Radio aufgenommen und dann halt ein Mixtape im Schweiße des Angesichtes zusammengebastelt. Und heute gibt es eine App, auf die ich drücke und die bietet mir sogar schon meine Playlist an, die verrückter auch wirklich meinen Vorlieben entspricht und bietet mir sogar noch neue Bands an. Und so muss es im Prinzip auch mit dem Verkehr, mit der Mobilität sein. Also ich möchte, dass mir in der Mobilitäts-App meine Verkehrsverbindungen nach meinen Vorlieben angeboten werden und dass ich natürlich auch alle Tickets über diese App kaufen kann, dass ich dann nicht gefragt werde, wollen Sie jetzt auf die Website gehen und sich dort anmelden, sondern mit einer Anmeldung muss das möglich sein.
Noch eine weitere Überlegung von Frau Eisenmann vom DLR.
Ich denke schon, dass die Technik uns hier viele Möglichkeiten bietet, aber ich möchte auch noch mal auf ältere Menschen hinweisen, die vielleicht nicht so affin sind gegenüber Apps. Und ich denke, dass die ÖPNV-Betreiber hier auch diese Personengruppen mitdenken sollten und eben nach wie vor das Ticket kaufen am Automaten beispielsweise ermöglichen sollten, was ja im Moment auch so gemacht wird.
Und auch möglicherweise beim Einzelhändler.
Genau, das stimmt.
Da stimme ich zu.
Und Herr Ebert aus dem Westerwald hat uns bereits angerufen. Herr Ebert, guten Tag. Und Sie rufen nicht aus einer Metropolenregion an. Ist
Nein.
das der Anlass Ihres Anrufes auch?
Ja, schönen guten Tag an alle in die Runde. Der Anlass ist ganz einfach der, dass ich die Probleme einer Alternative für den Individualverkehr vor allen Dingen auf dem Land hier sehe. Also ich wohne hier quasi mittendrin in der Region zwischen Limburg und Koblenz und es ist hier deutlich geworden in den vergangenen Jahren, dass hier zwar der Schwerpunkt auf dem Schülerverkehr liegt, das heißt also, Sie haben morgens und vielleicht noch in den Mittagszeiten noch eine Anbindung an die nächstgrößeren Kreisstädte. Dazwischen klaffen aber immer mehr Lücken. Es wurden in den vergangenen Jahren auch einige Linien abgezogen oder zusammengestrichen. Insofern haben Sie hier vor allen Dingen nach, sage ich mal, 18 bis 19 Uhr kaum noch Anbindung an größere Zentren aus den kleinen Dörfern heraus. Und auch die Dörfer untereinander sind sehr miserabel miteinander verknüpft. Darüber hinaus gibt es auch neben der Taktung eine Menge Probleme in der Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Verkehrsformen. Also Bahn und Busse sind nicht immer optimal aufeinander abgestimmt. Das heißt, es kann sein, wenn Sie in die nächste Stadt fahren, wo Sie eine Bahnanbindung haben, dass Sie dann gerade 5 Minuten vorher den Zug haben davonfahren sehen, wenn Sie noch mit dem Bus unterwegs waren. Also das ist nicht immer optimal und es ist auch kaum ein Anreiz da. Man sieht es auch an den Fahrgastzahlen, hier umzusteigen vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr.
Ja, herzlichen Dank, Herr Ebert. Das Problem haben Sie geschildert. Wie könnten denn Lösungsansätze aussehen, frage ich in die Runde. Frau Eisenmann.
Vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich denke auch, dass gerade auf dem Land die Lösungen vielleicht noch mal schwieriger zu identifizieren sind, auch umzusetzen sind wie in der Stadt. Und ich denke, das können Lösungen sein, die von verschiedenen Richtungen kommen. Zum einen ist es natürlich auch wichtig, das Auto vielleicht auch als Zubringer zu sehen für den ÖPNV, beispielsweise Park-and-Ride-Anlagen zu stärken, sodass man quasi mit dem Auto zur nächsten größeren Bahnverbindung fahren kann und damit dann in die Stadt fahren kann. Es kann auch sein, flexible Bedienformen stärker zu fördern, sodass nicht immer der große Bus rumfährt, sondern eben kleinere, flexiblere Fahrten, die dann auch eben besser zum Nutzer passen. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, auch kleinere Fahrzeuge beispielsweise zu fördern. Wir können auch an elektrische Klein- und Leichtfahrzeuge denken. Elektromobilität kann hier auch helfen, beispielsweise Emissionen auch auf dem Land zu reduzieren. Aber auch die weitere Ausbau der Radinfrastruktur ist ja auch häufig notwendig, um eben auch die Möglichkeiten zu schaffen, das Rad zu nutzen, eben für kürzere Strecken. Ich denke, insbesondere auf dem Land ist es eben auch wichtig, dass Verkehr auch oder der öffentliche Verkehr auch als Daseinsvorsorge gesehen wird, weil ja Mobilität ermöglicht uns ja auch eine Teilhabe am öffentlichen Leben.
Frau Jungblut hat noch eine Ergänzung.
Genau, da kann ich direkt einhaken. Also wir fordern, wenn man es wirklich ernst meint, dass man mobil ohne eigenes Auto sein soll in Zukunft aufgrund auch der Klimaherausforderung, dass man einen Hausanschluss Mobilität sicherstellt. Also das heißt, die Politik muss dafür sorgen, dass eine bestimmte Erreichbarkeit überall gewährleistet wird. Also ich muss den nächsten Arzt, ich muss das nächste Shoppingcenter, ich muss auch ein Theater erreichen können. Natürlich ist dieser Anspruch anders, ob ich jetzt in einer großen Stadt wohne oder auf dem Land. Aber die Politik muss dafür sorgen, dass eben auch auf dem Land, eben wie schon gesagt, entweder durch Busse und Bahnen oder aber auch halt durch On-Demand-Services, also dass ich mir einen Bus rufen kann und vielleicht da eine halbe Stunde oder eine Stunde drauf warten muss, durch solche neuen Mobilitätsdienstleistungen das sicherstellen. Erst dann kann man halt allen Ernstes darauf hoffen oder beziehungsweise verlangen, dass die Leute auch auf dem Land ihr Auto abschaffen können.
Frau Lindert von der Zeitschrift Verkehr, Anruftaxen und Rufbusse, die auf Bestellung sozusagen fahren, da gibt es auch Erfahrungen mit.
Ja, genau, die gibt es ja schon. Da ist es eben auch hilfreich. Also zum einen kann man die anrufen, aber es gibt auch Entwickler, die die Apps entwickelt haben, dass kleine Busse, dass man sich da sozusagen zubuchen kann. Das ist dann oft so in den Randgebieten der Städte, vielleicht nicht mitten auf dem Westerwald. Da lohnt sich das dann auch schon nicht mehr. Es gibt aber im Übrigen auch Bürgerbusse. Das heißt, vielfach haben sich die Menschen auf dem Land ja auch organisiert und betreiben selber kleine Busse, die dann die Leute zum Arzt fahren, in die nächste Stadt bringen und als bürgerliches Engagement. Das sind auch so Formen, die den Übergang vielleicht leichter machen. Aber grundsätzlich muss ich meinen beiden Vorrednerinnen natürlich zustimmen. Da ist der Staat gefordert, seine Daseinsgrundversorgung ernst zu nehmen und dann auch das Land nicht abhängen zu lassen und die Bahn vielleicht zu ermutigen, auch die ganzen stillgelegten Strecken, die zum Teil reaktiviert werden könnten, ohne allzu großen Aufwand, die einfach wieder zu ertüchtigen, sodass dann auch auf dem Land wieder mehr Bahnen fahren und dann die Zubringer vielleicht auch mit dem Fahrrad erledigt werden können.
Herr Ebert, für Sie im Westerwald, ist das noch Zukunftsmusik?
Zum Teil ja. Also die Bereitschaft, Ich sehe das hier am Beispiel, das Stichwort ist ja im Moment auch in der Diskussion der zunehmenden Zahl von SUVs. Also es kaufen sich die Leute lieber größere Autos, als dass sie, ich sag mal, das Geld in irgendeine gemeinschaftliche Alternative hineinstecken würden. Das ist halt nach wie vor ein Problem. Die Idee der Bürgerbusse hatte ich hier auch schon mal angesprochen. Die wurde dann als mögliche Konkurrenz zum Anrufsammeltaxi zunächst mal zurückgewiesen. Das sind natürlich für die kleineren Gemeinden auch Kosten mit verbunden. Es wäre eine Frage der Unterstützung auch hier von höherer Ebene, sprich also von Kreis oder von Land. Darüber hinaus wäre es sicher sinnvoll, wenn hier zum Beispiel von größeren Städten aus hineingewirkt würde, was das Thema Carsharing angeht. Da gibt es sicherlich Potenzial. Es stehen jede Menge ungenutzter PKWs in den Höfen und Garageneinfahrten herum, wenn man sich so umsieht, die den ganzen Tag stehen oder ja, den größten Teil des Tages zumindest. Und hier könnte mit ein bisschen mehr Eigeninitiative sicherlich auch einiges aufgebaut werden. Aber dazu bedarf es halt eben auch noch ein bisschen der stärkeren Unterstützung von Seiten halt von Land und Bund, denke ich.
Ja, herzlichen Dank. Roland Frindrick aus Karlsruhe ist am Telefon. Guten Tag, Herr Frindrick.
Guten Morgen.
Ja, was ist Ihr Anliegen?
Ja, ich wollte mal ein bisschen von einer Erfahrung berichten, die ich habe mit einem Fahrrad, was ich sowohl als Lastenrad als auch als Tandem nutzen kann. Das habe ich, seitdem ich Kinder habe. Und für jede Lebensphase war das eigentlich das ideale Fahrzeug, um in der Stadt voranzukommen. Weil es eben flexibel ist und man sich für jeden Bedarf, egal ob man zum Kindergarten fährt oder eine Sprudelkiste holt, das immer gepasst hat. Die Problematik, die ich eher ein bisschen habe, ist, wenn man so ein bisschen in die Infrastruktur schaut, dann tut es dann weh, wenn dann wieder mal eine Baustelle den Radweg versperrt oder wenn man keinen Radstellplatz findet vor der Haustür.
Ja, herzlichen Dank. Lastenräder. Frau Eisenmann schrieb sich gerade eine Antwort dazu auf.
Also vielen Dank für den Hinweis. Ich finde, als ehemalige Karlsruherin finde ich schön, dass Sie anrufen und ich finde gerade, dass gerade Karlsruhe natürlich im Moment eine große Baustelle hat, aber eigentlich macht die Stadt schon sehr viel für die Radinfrastruktur in Karlsruhe. Da wurden ja beispielsweise auch Fahrspuren des Pkw weggenommen und hieraus Radverkehrsfahrspuren gemacht und eben auch viele Abstellmöglichkeiten aufgestellt. Aber Sie haben schon recht, gerade das Abstellen ist ein sehr wichtiger Aspekt des Radfahrens, weil ich überlege auch häufig selbst, kann ich dort mein Fahrrad sicher abstellen, wenn ich dort den Tag über stehen bleibe, oder muss ich Angst haben, dass es beispielsweise geklaut wird?
Frau Linnert, Lastenräder, haben die Potenzial auch für die Belieferung von Geschäften zum Beispiel, für den Alltagsverkehr?
Das haben Sie ganz sicher. Es gibt ja auch in einigen Städten, gibt es da schon Pilotversuche. Man kann ja in den engen Innenstädten auch die Lieferwagen überall stehen sehen und sie versperren da den Weg. Und da wäre es sicher günstiger für die letzte Meile, Lastenräder zu nehmen, dass man die von Sammelpunkten aus dann den letzten Rest mit dem Lastenrad transportiert. Also sozusagen auf dieser gewerblichen Ebene.
Ja, danke dafür und danke an Herrn Frindrick in Karlsruhe. Gesund, schnell, auf kurzen Strecken und praktisch. Es gibt ja viele Gründe, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder berufliche Termine wahrzunehmen. Manche Arbeitgeber fördern das, indem sie die Vermietung eines Rades finanzieren. Am Ende der Mietzeit kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das Rad dann zu einem niedrigeren Preis erwerben. So etwas macht zum Beispiel eine Hausverwaltung in Kiel, Johannes Kulms mit den Einzelheiten.
Auf den ersten Blick sieht das Fahrrad ziemlich gewöhnlich aus, das Monika Strack aus einem kleinen Schuppen hervorholt. Dabei sei es vor allem dieses schwarze Gefährt gewesen, das ihr Mobilitätsverhalten geändert habe.
Das habe ich Maß anfertigen lassen, weil ich relativ klein bin und 26 Zoll haben wollte. Das gab es von der Stange nicht.
3.600 Euro würde das E-Bike normalerweise auf dem Markt kosten, sagt die 48-jährige Immobilienfachwirtin, die bei einer Kieler Hausverwaltung arbeitet. Doch Monika Strack hat das Fahrrad nicht gekauft, sondern über ihren Arbeitgeber geleast. 65 Euro zahlt sie dafür jeden Monat als Rate, inklusive Fahrradversicherung. Nach 3 Jahren kann sie das Rad für 10% des Restpreises kaufen.
Also 350 Euro dann ankaufen.
Beim Besuch eines Fahrradladens war Strack auf eine Broschüre zum Fahrradleasing gestoßen. Zusammen mit einer Kollegin gelang es ihr, ihren Chef Robert Langen zu überzeugen, auch in dem Hausverwaltungsunternehmen mit 23 Beschäftigten die Möglichkeit zu schaffen.
Also das waren pro Arbeitnehmer, glaube ich, 3 Unterschriften, die ich leisten musste.
Bike-Leasing wird immer beliebter in Deutschland. Längst gibt es verschiedene Anbieter, die für Unternehmen die Diensträder organisieren. Zum Beispiel Jobrad, Eurorad oder Bike-Leasing.
Dann schließen wir mit dem Leasing-Ausgeber einen Vertrag. Der Arbeitnehmer geht zu irgendeinem Kooperationspartner des Leasing-Ausgebers, sucht sich ein Fahrrad aus, was ihm gefällt. Das muss, glaube ich, mindestens 500 Euro kosten sozusagen, aber ein vernünftiges Fahrrad kriegt man darunter eh nicht. Nach oben gibt es fast keine Grenzen.
5 seiner Mitarbeiter nutzten inzwischen das Leasing-Angebot, obwohl dieses erst vor einem halben Jahr eingeführt wurde. Geschäftsführer Robert Lang hat sich für das Leasingmodell entschieden, das auch die meisten anderen Firmen wählen. Er zieht die monatliche Rate vom Bruttolohn seiner Mitarbeiter ab.
Einfach so jetzt on top pauschal allen Mitarbeitern das zu schenken sozusagen, davon halte ich eigentlich nichts, weil es eben auch Kollegen gibt, die das einfach nicht in Anspruch nehmen wollen für sich, weil sie kein Fahrrad fahren oder eben kein gutes Fahrrad haben, sich gerade erst eins gekauft haben. Und insofern, das machen wir nicht, aber im Zuge von Gehaltsverhandlungen, das eben mit in den Pott zu schmeißen, das machen wir auf jeden Fall.
Erst am Vortag habe ein Bewerber beim Gespräch auch nach dem Thema Bike-Leasing gefragt. Langen sieht sich bestätigt, dass ein Dienstfahrrad inzwischen auch die Mitarbeiterbindung stärkt. Kann. Mit dem Umstieg aufs Fahrrad werden nicht nur eine umweltfreundliche Fortbewegung und die Gesundheit der Beschäftigten gefördert. Es reduzieren sich sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber die Sozialabgaben, da der Bruttolohn mit der Einbehaltung der Leasingrate sinkt. Das führt allerdings auch dazu, dass die Beiträge in die Rentenkasse zurückgehen. Henning Bergmann kümmert sich bei Kiel Region um das Mobilitätsmanagement. Ein Anliegen des öffentlichen Unternehmens ist es, den Radverkehr in und rund um die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt zu stärken. Bike-Leasing könne dabei helfen, sagt Bergmann.
Man kann also keine generellen Angaben machen, wie viel jeder jetzt genau spart. Es hängt immer davon ab, was für ein Einkommen habe ich, was für ein Fahrrad möchte ich mir zulegen.
Doch mietbare oder sogar umsonst überlassene Dienstfahrräder reicht nicht aus, um die Leute reihenweise zum Abschied vom Auto zu bewegen, ist Henning Bergmann sicher. Es brauche weitere Maßnahmen, zum Beispiel
die Stärkung des Radverkehrs bzw. Stärkung der Radinfrastruktur vor Ort, das Hervorheben des Radfahrens auf dem Weg zur Arbeit, die Nutzung des Rades auf Dienstwegen, also durch einen, ich sag mal, Wandel der Mobilitätskultur im Unternehmen.
Darauf weist auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hin. Die großen Arbeitgeber sollten sich politisch stark machen für bessere Radwege, so die Forderung des ADFC, der immerhin eine Loslösung von der Autofixierung auf Seiten der Arbeitgeber ausmacht. Die Kieler Immobilienfachwirtin Monika Strack ist sich nicht sicher, ob sie auch ohne Leasing ein solch teures Fahrrad gekauft hätte. Sicher ist sie hingegen, dass sich durch das E-Bike ihr Mobilitätsverhalten geändert hat.
Also ich denke, dass es ein super Weg ist, einfach weil man für ein sehr teures Fahrrad wenig Geld investieren muss im Monat. Ich glaube, dass es eine sehr gute Idee ist.
Aus Kiel war das ein Beitrag von Johannes Kulms. Damit sind wir beim Fahrrad angekommen. Für welche Distanzen ist das Fahrrad denn das schnellste Verkehrsmittel, Frau Eisenmann?
Das ist gerade für die kurzen Distanzen. Unter 3 Kilometer ist das Fahrrad schon deutlich schneller als das Auto, weil man eben nicht so lange braucht, um loszufahren. Das Fahrrad steht auch häufiger näher eben an dem Ort, wo man losfahren möchte, als das Auto, weil man ja noch zum Parkplatz laufen muss häufig. Und gerade Pedelecs sind für mich auch so die heimliche Erfolgsgeschichte der Elektromobilität, weil wir haben jetzt schon 4 Millionen Pedelecs in Deutschland und es sind 8% aller Haushalte in Deutschland, die mindestens ein Pedelec haben.
Das Pedelec weitet dann die Distanz, die man ohne sich übermäßig anzustrengen hinkriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Pedelec ist es, man ist zum einen schneller unterwegs, die meisten Pedelecs fahren bis 25 km/h, ohne dass man sich zu sehr verausgaben muss. Und man kann dadurch auch besser weitere Wege, beispielsweise bis zu 10, 15 Kilometer ganz ohne Probleme auch zurücklegen und dann auch arbeiten gehen, ohne dass man sich beispielsweise zuvor nochmal duschen muss.
Sie haben in Erfahrung gebracht, wer vor allem Pedelecs nutzt, wer ist das?
Das sind ganz klar die Seniorenhaushalte. Also 11% aller Seniorenhaushalte haben ein Pedelec. Das ist natürlich auch nochmal eine Nutzergruppe, die das Pedelec auch häufig in ihrer Freizeit nutzt. Im dörflichen Raum sind es auch ungefähr 10% aller Haushalte, die ein Pedelec haben. In Metropolen sind es nur 4%.
Das heißt, das Pedelec oder E-Bike ist ein Verkehrsmittel, das das Auto und nicht so sehr das Fahrrad ersetzt?
Ich glaube, das Pedelec, also das Bike mit elektrischem Zusatzantrieb, erweitert halt wirklich irgendwie die Optionen, das Fahrrad zu nutzen und kann natürlich auch eine sinnvolle Ergänzung sein zum ÖPNV. Aber da sind wir wieder bei dem Problem, was wir vorhin hatten. Wir brauchen dann auch sichere Abstellplätze an den U-Bahnen zum Beispiel, weil Pedelecs sind teuer, das haben wir gerade gehört. Und dann ist es umso bitterer, wenn die geklaut werden. Also das heißt, es gibt schon zum Beispiel in den Niederlanden jetzt das erste Fahrradparkhaus, was wirklich so aussieht, wie wir das von Autos kennen, wo man über mehrere Etagen Fahrräder sicher abstellen kann. Also sowas bräuchten wir dann natürlich auch. Was ich an dem Beitrag wirklich super fand, ist, dass man halt auch die Arbeitgeber mit in die Verantwortung nimmt. Weil ich glaube, da ist auch hohes Potenzial. Wir haben in der Vergangenheit halt dieses attraktive Angebot der Arbeitgeber gehabt, einen Dienstwagen zu bekommen. Und das muss ausgeweitet werden, dass man eben andere klimaverträgliche Verkehrsmittel auch nutzen kann. Es gibt jetzt schon auch viele Versuche, anstelle eines Dienstwagens ein Mobilitätsbudget den Arbeitnehmern zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, dass ich für eine bestimmte Summe Verkehrsmittel nutzen kann und dann halt vielleicht auch noch belohnt werde, wenn die besonders klimaverträglich sind. Aber da steht halt auch das Steuerrecht, das haben wir auch gehört, sehr dagegen. Und da muss die Bundesregierung natürlich mal aktiv werden und halt viele Regelungen auch flexibilisieren, sodass halt wirklich auch klimaverträgliche Mobilität im Betrieb möglich ist.
Frau Lindert vom VCD, wie sieht ein guter Radweg aus?
Ein guter Radweg muss breit genug sein. Ich glaube, 1,50 Meter ist, ist das Mindestmaß. Aber vor allen Dingen, es muss ein Netz von Radwegen die Stadt durchziehen. Es geht kein einzelner Weg und man kommt dann an der nächsten Kreuzung nicht weiter, sondern es muss von der Planungsebene eigentlich das Fahrrad von Anfang an mitgedacht werden als Verkehrsmittel und nicht als Zubringer von hier nach da, sondern ich muss mit dem Fahrrad, ich muss mich draufsetzen können und wissen, an der nächsten Kreuzung werde ich weitergeleitet. Ich weiß, wo ich abbiegen muss. Ich kann sicher abbiegen. Ich habe einen Abstand zu den Pkw, der weit genug ist. Ich muss nicht ständig Angst haben vor sich öffnenden Beifahrer- oder Fahrertüren. Das heißt, ich werde insgesamt im Straßenverkehr beachtet und die Planung denkt mich mit. Also wenn da jetzt eine Baustelle eingerichtet wird, da steht dann nicht, wie man das so kennt, aus Köln oder Bonn, ein Schild, Radfahrer bitte absteigen, und ich weiß dann überhaupt nicht, kann mich ja nicht in Luft auflösen. Ich muss weiter, ich muss mich dann in den Autoverkehr einfädeln und das ist sehr riskant. Und das heißt, das sind alles Sachen, die mitgedacht werden, ein Baustellenmanagement, eine wirklich gute Wegführung, und das gehört alles für mich mit dazu, wenn ich an guten Radweg denke.
Herr Klose aus der Gegend von Bremen ist am Telefon. Guten Tag, Herr Klose.
Ja, guten Morgen in die Runde. Hallo.
Was ist Ihr Anliegen? Es geht wieder um öffentlichen Nahverkehr.
Genau, dazu fällt mir ein, ich bin im Großraum Bremen unterwegs. Wenn Sie sich dort eingearbeitet haben, dann steigen Sie innerhalb dieser Region auch durch nach langer Einarbeitungszeit. Allerdings ist die Tarifstruktur, das ÖPNV, viel zu kompliziert. Jede Region hat ihr eigenes System, das völlig undurchschaubar ist. Die Nachbarländer machen das in diesem Punkt wesentlich besser. In fremden Regionen müssen sich regelrecht in die Tarifsysteme langwierig einarbeiten. Vor allen Dingen sind viele Menschen, ältere Menschen damit völlig überfordert. Ich habe in diesem Punkt Leute erlebt, die unabsichtlich schwarz gefahren sind, weil sie das falsche Ticket gezogen haben. Und die wurden dann tatsächlich auch zur Kasse gebeten. Das kann so nicht sein. Ich kann dazu noch eine Anekdote anmerken. Ich bin in München gelandet mit dem Flugzeug, musste weit außerhalb Münchens und musste mir an einem nagelneuen Automaten ein Ticket ziehen. Die Einheimischen sagten mir, dieser Zielort ist so weit weg, der ist nicht auf dem Automaten. Du musst so weit fahren wie möglich, anschließend aussteigen, das Ticket für den Zielort ziehen und auf den nächsten Zug warten. Das sind ja hanebüchene Sachen. Wenn ich in Holland zum Beispiel bin oder Dänemark, ich ziehe mir ein Ticket und fahre damit in der Regel den ganzen Tag. Und dazu kommt, dass es auch noch sehr günstig ist. Bei uns ist das viel zu viel Wirrwarr.
Ja, ganz herzlichen Dank. Dazu hat sich Frau Jungblut noch kurz vor den Nachrichten gemeldet.
Ja, ich finde Ihren Beitrag herrlich. Genau das erzählen wir schon seit über 10 Jahren den Verkehrsunternehmen. Aber die interessiert das nicht, weil die bekommen ihr Geld von den Ländern, von den Auftraggebern und haben deswegen mehr den Blick dahin, anstatt halt wirklich zu den Kunden. Und das ist genau das, was sich ändern muss. Also die Kundenbedürfnisse müssen in den Fokus genommen werden. Und dazu gehört natürlich, dass der Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln so einfach wie möglich sein muss. Diese verwirrende Struktur muss beendet werden. Und dieses Fürstentümer, die wir hier in Deutschland haben, wo keiner sich bewegen will, die darf es nicht weitergeben.
Und angerufen hat uns auch aus Köln Herr Peterlini. Guten Tag, Herr Peterlini.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Sie bringen ein neues Verkehrsmittel ins Spiel.
Ja, ich habe mir also in diesem Jahr einen Elektroroller zugelegt. Das sind also nicht diese Tretroller, über die man jetzt überall stolpert, sondern entsprechend diesen 50 Kubikzentimeter Stinkern, die man ja eigentlich schon kennt.
Also praktisch wie ein Mofa. Wie sind Ihre Erfahrungen? Etwas schneller als ein Mofa?
Etwas schneller als ein Mofa, aber auch nicht wieder schnell genug. Weil ich würde mir wünschen, also die Dinger sind auf 45 km/h zugelassen und da man da nur Autostraßen oder Autowege mit befahren darf, keine Radwege oder sonstiges, hat man also immer das Problem, weil mit den 45 km/h, die Autos fahren mindestens 50, wird man also ständig überholt und die Autos halten auch nicht immer den Mindestabstand ein, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, es ist das ideale Verkehrsmittel für die Stadt und Umgebung. Man ist viel schneller als mit dem Auto, man ist schneller als mit dem E-Bike. Eigentlich genial, besonders im Sommer und im Frühjahr und im Herbst. Im Winter ist es natürlich ein bisschen frisch.
Wie machen Sie es mit dem Laden, Herr Peterlini?
Ganz einfach. Ich mache den Sitz auf, hole den Akku raus, nehme den mit in die Wohnung und hänge ihn da an die Steckdose.
Und wenn Sie unterwegs sind, der Strom reicht, bis Sie wieder zurück sind?
Das wird dann angezeigt, wie viel Kilometer man mit dem Ding noch fahren kann, ohne dann stehen zu bleiben.
Also praktisch wie beim E-Bike auch. Ja, ich frage in die Runde, solche Verkehrsmittel wie Elektroroller, müssten die ein bisschen schneller fahren können?
Das kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, das ist auch ein Sicherheitsproblem. Die Teile sind wahrscheinlich nicht dafür ausgelegt, dass man damit 100 km/h auf der Autobahn fahren kann. Das stelle ich mir auch sehr gefährlich vor. Aber ich finde das schon mal super, dass Sie auf einen E-Scooter umgestiegen sind, weil die sind zum Beispiel auch viel leiser, als wir das noch von der Vespa oder so früher auch gewöhnt sind. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und man kann halt auch mit so einem E-Roller ja wirklich viel seiner Mobilität abdecken, weil die auch eine große Reichweite haben. Und ich finde es gut, dass man überhaupt einfach viele unterschiedliche und neue Verkehrsmittel halt auch in das System integriert. Und dazu kann zum Beispiel auch so ein Roller gehören. Und ich würde auch vorschlagen, anstatt jetzt halt den E-Scooter schneller zu machen, vielleicht alle anderen etwas langsamer in der Stadt zumindest fahren zu lassen und natürlich insgesamt halt mehr Rücksicht und Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.
Weitere Ansichten zum Thema, wie schnell sollte man mit solchen Fahrzeugen fahren dürfen?
Vielleicht kann ich dazu was sagen. Also der VCD verlangt ja seit langem oder fordert Tempo 30 flächendeckend in der Stadt. Das heißt, die Städte könnten, wenn die Straßenverkehrsordnung dahingehend geändert wäre, ein flächendeckendes Tempo 30 damit Sicherheit für alle schaffen und würden dann Straßen, die dem überregionalen Verkehr zuzuordnen sind, so mehrspurige Ringe, die außen herumgehen, vielleicht um die Blöcke, könnten ja dann ausnahmsweise Tempo 50 haben, dass man schneller vorankommt. Und so könnten dann diese in den Innenstadtbereichen diese ganzen Verkehrsmittel, so dieser Scooter, den jetzt der Herr Peterlini fährt, die es ja zum Teil auch als Sharing-Modelle gibt in großen Städten, genau wie die Autos, dass ich mir die dann leihen kann, wenn ich die brauche. Und dann kann ich mit denen langsamer fahren und bin im Verkehrsfluss nicht nicht unterprivilegiert sozusagen, weil ich da nicht mit 50 mithalten kann. Und das, insgesamt würde sich der Verkehr beruhigen in der Stadt und das wäre allen zuträglich. Das wäre den Radfahrern vor allen Dingen zuträglich, auch den E-Bikes, die ja recht flott unterwegs sind. Und natürlich auch für die Fußgänger insgesamt dem Lärm und dem Schadstoffausstoß in der Stadt sehr zuträglich.
Ja, so viel zum Thema Elektroroller. Thomas Meinert ist in Köln im Studio. Herr Meinert, was bewegt unsere Hörerinnen und Hörer?
Also neben ganz vielen Ticket- und Tariffragen, da haben wir ja schon viel von gehört, da gab es noch einige reichliche E-Mails, aber auch andere Dinge wie der Weg für Fußgänger. Das sagt Katharina Hage aus München. Die Ampelschaltung für Fußgänger sind für Nicht-Sprinter oft viel zu kurz und es lädt viel zu wenig ein zum Bummeln, zum in die Stadt gehen zu Fuß. Also auch kürzere Wege, 5 bis 5 Kilometer, kann man ja ganz gut laufen. Aber wenn man ständig an der Ampel steht, macht es auch keinen Spaß mehr.
Die Fußgänger sind unterschiedlich schnell unterwegs. Grüne Welle für Fußgänger, gibt es da realistische Ideen, wie das laufen könnte oder vielleicht auch Erfahrungen?
Vielleicht braucht es gar nicht unbedingt eine grüne Welle, sondern in manchen Ländern, in manchen Städten, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, ist es durchaus möglich, dass eben durch elektrische Möglichkeiten eben schon, wenn ein Fußgänger auf die Ampel zuläuft, durch Drucksensoren dann die Ampel sich umschaltet. Oder es gibt beispielsweise auch die Möglichkeiten bei Bedarfsampeln oder Bedarfslichtsignalanlagen, dass diese automatisch bei den Fußgängern auf grün gestellt ist und dann, wenn ein Auto auf die Ampel zufährt, dass dann eben sich die Ampeln umdrehen. Also andersrum gedacht.
Ich glaube auch, die Fußgänger sind die größte, vernachlässigste Gruppe im Stadtverkehr, weil sich alles auf ihren Wegen ausbreitet. Die Autos werden breiter und parken da, die Roller werden dort geparkt, die Fahrräder stehen rum, Schilder, Ladesäulen, die Cafés stellen ihre Stühle raus. Also ich glaube, den Fußgängern wäre schon sehr geholfen, wenn sie überhaupt freien Raum hätten, in dem sie flanieren und ruhig laufen könnten. Dann wäre die Ampelschaltung nur eins von den ganzen Problemen.
Ja, ich würde aber auch trotzdem dahin plädieren, dass es einen Muss geben muss, dass man halt eine Straße in einer Phase überqueren muss, können muss. Also, dass man nicht auf Mittelinseln noch stehen bleibt und eigentlich dann ja auch noch zusätzlich Schadstoffe einatmet. Da können sich die Städte auch bisher nicht zu durchringen. Und das, finde ich, ist eine Sache, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Frau Eisenwald hatte sich nochmal gemeldet.
Genau, also ich gebe meinen Vorrednerinnen recht und ich denke, dass es auch darauf ankommt, eine attraktive Struktur zu haben. Also es macht ja noch mehr Spaß zu laufen, wo es eben attraktiv ist, wo die Stadtstruktur auch attraktiv ist, weil man darf nicht vergessen, mehr als 20% aller Wege am Tag sind die Fußwege und 41% der Bevölkerung in Deutschland, die gehen fast täglich zu Fuß. Also viele von uns sind eben Fußgänger.
Was ist dann für Sie ein Fußweg zum Auto? Der Weg zum Auto, den macht man ja aber notgedrungen, wenn es nur wenige Schritte sind, auch zu Fuß. Wo fängt für Sie der Fußweg an?
Das stimmt. In der Definition der Verkehrsforschung spricht man von einem Weg, wenn er von einer Quelle zu einem Ziel geht, mit einem bestimmten Zweck. Also sprich, mein Weg von zu Hause zur Bäckerei ist beispielsweise ein Fußweg oder eben von zu Hause zur Arbeit oder vom Supermarkt zum nächsten Geschäft.
Und von zu Hause zum Parkplatz eben nicht?
Das würde jetzt nicht, also das wäre ja dann ein Autoweg, der auch eben einen Fußanteil hat, aber jetzt in der Statistik wäre das dann kein reiner Fußweg. Mhm. Ja.
Thomas Meinert mit weiteren Fragen.
Ja, wir haben eine Vielradfahrerin, man könnte sie fast Kilometerfresserin nennen. Sie fährt 150 Kilometer rund in der Woche, ist 78 Jahre alt. Sie hat 30 Kilometer nach Dortmund, 40 nach Münster, 20 nach Lünen, also mitten auf dem Land. Aber sie sagt, wenn sie das mal nicht mehr kann oder viele in ihrem Alter können es auch jetzt schon nicht mehr. Also gibt es Konzepte für ältere Menschen auf dem Lande? Denn es gibt ja viele Gegenden, wo man ohne Auto ja fast gar nicht mehr einkaufen kann.
Das ist dann eine Frage insgesamt nach Fahrradkonzepten auf dem Lande. Denn was den Älteren nutzt, nutzt den Jüngeren ja vielleicht auch. Wie steht es um die Radwege auf dem Lande, Frau Lehnert?
Ja, sicher müssten auch auf dem Land Radwege gebaut werden. Es könnten zum Beispiel Radschnellwegverbindungen, die quer Städte verbinden, die laufen ja übers Land. Und das wäre aber vielleicht für die ältere Dame, die jetzt über 70 ist, dann auch nicht mehr alleine hilfreich. Es gibt auch Konzepte, dass es, dass der die Sparkasse, der Arzt oder so kommen mit dem Bus aufs Land. Also es gibt ja auch Bedienformen, die umgekehrt sind. Die alten Leute müssen sich nicht vom Land wegbewegen, sondern die Infrastruktur kommt zu ihnen raus. Wäre auch eine Möglichkeit.
Damit sind wir beim Thema Stadtumbau. Geschäfte sind immer mehr konzentriert im Zentrum. Gibt es Wege zurück und sind die wichtig, um den Autoverkehr einzudämmen und andere Verkehrsformen zu fördern?
Ich denke schon. Gerade wenn es darum geht, neue Flächen zu erschließen in der Stadt, da finde ich ein Planungsparadigma sehr wichtig. Das ist das Paradigma der Stadt der kurzen Wege. Das heißt, ich plane ein Stadtviertel so, indem ich die Angebote nahe am Wohnort habe. Also sprich, dass man eben die Möglichkeit hat, zum Supermarkt um die Ecke zu gehen, vielleicht auch zur Kneipe und oder eben zur Bäckerei, sodass man gar nicht aufs Auto angewiesen ist, sondern einfach viel kürzere Wege hat.
Wollen das genug Leute, dass die Supermärkte, die Kneipe sich lohnen?
Das ist die gute Frage.
Auf die wir jetzt so keine Antwort
genau,
haben.
Genau, auf die
also
habe ich jetzt
Hörerfragen
so keine Antwort.
Mit Thomas Meinert.
Ja, da kann man noch eine Anmerkung machen. Es gibt auf dem Lande teilweise Städte, die müssen schließen, weil sie keine Parkmöglichkeit vorm Laden haben. Also die Menschen sind eben aufs Auto angewiesen oft und kommen dann zum nächsten Geschäft mit dem Laden. Und wenn der Laden gar keine Parkmöglichkeit hat, dann muss er schließen, weil und dann kommen die Fußgänger auch nicht mehr an den Laden. So die Anmerkung. Eine Herausforderung des öffentlichen Nahverkehrs, das ist die behindertengerechte Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, schreibt Beate Weber. Das wird immer noch viel zu wenig getan. Und nicht jeder, der auf den Aufzug angewiesen ist, fährt gleich im Rollstuhl. Aber auch für viele ältere Menschen sind Aufzüge, Einstiege, Treppen viel zu beschwerlich.
Wie muss ein guter Einstieg aussehen, dass jeder ihn nutzen kann? Und gibt es Vorschriften, dass das wenigstens nachgerüstet wird?
Die Barrierefreiheit ist ein wichtiges Ziel und da gibt es auch Vorgaben, die bald zu erreichen. Da wird auch schon einiges gemacht, hat sich auch schon viel verändert, aber das reicht natürlich oft nicht aus. Und dann kommt natürlich dazu, dass halt auch Fahrstühle oft defekt sind und jemand, der dann mit dem Rollstuhl oder auch mit dem Kinderwagen unterwegs ist, dann halt davor steht und nicht weiter weiß. Da kann auch wieder die Digitalisierung etwas helfen, indem halt ein Routing auch immer sehr aktuell Angaben darüber gibt, wo kann ich denn barrierefrei ein- und aussteigen, was passiert, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wie kann ich da ausweichen. Das ist aber auch, finde ich, ein wichtiges Thema, weil die Leute werden älter und gerade der ÖPNV und die Bahn soll halt auch da die Mobilität dann noch weiter sichern.
Es gibt Elektroroller als neues Verkehrsmittel seit einigen Monaten. Wofür werden die in der Praxis genutzt? Ist das ein Spielzeug oder ist das ein Verkehrsmittel?
Gute Frage. Also gerade jetzt in Berlin haben wir ja sehr, sehr viele Elektro-Tretroller an verschiedenen Stellen in der Innenstadt rumstehen. Und es gibt im Moment aber für Berlin noch keine Studien, wie auf welche Verkehrsmittel die Personen, die diese Fahrzeuge nutzen, stattdessen verzichtet haben. Wir haben solche Studien für anderen Ländern, beispielsweise aus Frankreich und aus den USA. Und da hat sich eben herausgestellt, dass die Personen, die Elektro-Tretroller nutzen, ganz häufig nicht auf das Auto verzichtet haben. In Frankreich sind es nur 3% der Bevölkerung, die das Auto stehen gelassen hat. Häufig sind es auch Fußwege und Radwege, die dann eben nicht mehr zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden, sondern eben mit diesem Elektro-Tretroller. Und ich bin da der Ansicht, dass es auch eine Frage der Ausgestaltung ist. Es gibt jetzt dieses Angebot und wenn es eben gelänge, dieses Angebot besser beispielsweise mit dem ÖPNV zu verknüpfen, indem man eben Tarife schafft, wo man eben leicht wechseln kann, dann kann es eine Chance sein, um beispielsweise mehr Leute dazu zu bringen, auf den ÖPNV umzusteigen. Aber da muss halt auch noch einiges passieren.
Thomas Meinhardt, was gibt es noch an Hörerreaktionen?
Ja, für Kinder auf dem Lande sind die Schulzeiten und die Verkehrszeiten ein großes Problem. Wir haben hier einen Hörer, der schreibt, bei uns beginnt die Schule schon um 7.30 Uhr, der Bus fährt um 6 Uhr, also der Weg zur Haltestelle zu Fuß auch nochmal 10, 15 Minuten. Das ist alles viel zu viel und viel zu früh. Sind die Schulzeiten, das ist jetzt ein extremer Fall, aber das führt dann dazu, dass das Elterntaxi wieder in Bewegung gesetzt wird, wenn solche langen Anfahrtszeiten für die Kinder am frühen Morgen nicht zu vermeiden sind.
Ich glaube, wir brauchen viel bessere Planung, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Und wir brauchen aber auch gleichzeitig eine Entzerrung, dass nicht alle in den Peakzeiten unterwegs sind. Dann kann man auch zum Beispiel den ÖPNV vielleicht öfter fahren lassen mit weniger Fahrzeugen, weil nicht alle dann praktisch in der Zeit zwischen 7 und 9 Uhr unterwegs sind. Das heißt, dass man auch vielleicht ein bisschen flexible Arbeitszeiten braucht. Also da ist auch noch viel Luft nach oben, was die Planung angeht.
Ich könnte mir vorstellen, dass Eltern Schwierigkeiten damit haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken, wenn sie selbst schon lange aus dem Haus sind und sich darauf zu verlassen, dass sie dann auch tatsächlich gehen.
Mit Sicherheit.
Ja, weitere Hörerfragen.
Die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr wird noch angesprochen. Das ist so, dass morgens ist es voll, da steht man im Gedrängel, das ist nicht angenehm. Aber noch unangenehmer ist es, wenn man abends in einer Bahn fährt. Das spricht zwar ein Hörer an, aber er sagt, das ist insbesondere für Frauen, die nachts fahren müssen, nicht immer ganz einfach, sich sicher zu fühlen. Die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr. Es gibt viele Busse, die jetzt schon mit Kameras ausgerüstet sind. Schafft das Sicherheit?
Ja, Kamera und Videoüberwachung ist sicherlich ein Faktor, aber ein anderer Faktor kann natürlich auch sein, wenn wirklich mehr Leute in den Bussen und Bahnen unterwegs sind, dass man sich da sicherer fühlt, und wir brauchen vielleicht auch auf den Bahnhöfen wieder menschliche Personal, die halt für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Sicherheit ist auch ein wichtiges Moment, was man natürlich im Auto gefühlt irgendwie besser hat. Da weiß man, da steigt jetzt kein Betrunkener ein, der mich irgendwie anmacht. Also das ist wirklich auch eins der drängenden Probleme.
Die Straßenverkehrsordnung möchte ich nochmal ansprechen in Bezug auf die Elektroroller. Wo gehören die hin? Auf den Bürgersteig, auf den Radweg, auf die Fahrbahn?
Ja, ich finde, da ist auch viel schief gegangen. Man hat die Elektro-Tretroller auf die Straßen gekippt und den Leuten gesagt, jetzt freut euch. Und es gibt jetzt massive Widerstände und Ressentiments. Die wären nicht nötig gewesen, wenn man gleich klargestellt hätte, dass diese Tretroller genauso wie Fahrräder auf Parkplätze gehören. Und ich finde, da hätte man dem Auto einiges abnehmen können, um dann halt geordnete Flächen zur Verfügung zu stellen. Das wäre sicherlich sinnvoll. So sind die auch wieder auf den Bordsteinen gelandet. Da haben wir vorhin schon gesagt, zum Schaden der Fußgänger, was halt eigentlich allen dann halt auch schadet.
Ich glaube auch, dass wir nicht so auf ein einzelnes Verkehrsmittel jetzt gucken. Der Roller ist jetzt hinzugekommen als ein weiteres Verkehrsmittel, das wir vielleicht ausprobieren können, um weniger Autoverkehr zu haben. Ich glaube, was wir brauchen, ist die Gleichstellung aller Verkehrsarten. Bisher hatte immer der Autoverkehr oberste Priorität. Er hat so viel Platz in den Städten. Er bekommt viel zum Fahren. Die Straße wird ja automatisch Autostraße genannt. Und wir müssen uns doch fragen, ob die Verkehrswege nicht für alle Verkehrsarten gleich sind. Und dass, wenn wir da anfangen umzuverteilen und den Autos Platz wegnehmen, dann ist auch wieder Platz für neue Verkehrsmittel da. Dann wäre das gar nicht so ein Druck mit den Rollern. Ich glaube, die Gleichstellung der Verkehrsarten ist die oberste Priorität, und das muss sich auch im Straßenverkehrsordnung und im Straßenverkehrsgesetz widerspiegeln. Und dann haben die Städte auch die Freiheit und womöglich den Platz, neue Verkehrsmittel zuzulassen.
Genau, ich gebe Ihnen da recht. Ich denke, dass man ja auch nicht vergessen darf, dass wir Menschen ja nicht nur die Autofahrer sind oder die Fahrradfahrer. Genau. Wir sind ja häufig auch mehr. Und viele Menschen können sich ja auch wenn sie mal im Auto sitzen, auch reinversetzen, wie es ist, wenn sie auch mit dem Fahrrad unterwegs wären. Und nochmal zu der Frage hinsichtlich, wo gehören die E-Tretroller hin? Laut der Verordnung gehören die tatsächlich auf Radverkehrsanlagen.
Mhm. Auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über Alternativen zum Auto geredet haben und reden, das Auto hat seinen Platz zukünftig auch wahrscheinlich. Wie kann das Zusammenspiel von Radverkehr, Fußverkehr, Autoverkehr und öffentlichem Verkehr gelingen, frage ich in die Runde. Gibt es da Ideen oder Leitlinien?
Das ist ja eine sehr umfassende Frage. Ich glaube, was Ziel sein sollte, dass man immer das Verkehrsmittel nutzt, was halt genau für den Weg das Passende ist. Und das hat halt viele Facetten. Das ist, manchmal brauche ich das Schnellste, manchmal brauche ich das Bequemste und es sollte immer auch klimaverträglich sein. Dazu bräuchte ich halt wieder eine Mobilitäts-App, die wirklich alle Verkehrsmittel miteinander kombiniert, sodass ich vielleicht sogar auch nach Wetterlage die besten Angebote einsehen kann und die mit einem Klick buchen kann. Das würde genau dieses Zusammenspiel so vereinfachen und die Leute vielleicht auch wirklich zum Umsteigen bringen.
Also eine App, die sowohl die öffentlichen Verkehrsmittel als auch die Staus zum Beispiel berücksichtigt.
Ja, Carsharing auch anbietet, E-Tretroller, je nachdem, was halt gerade heute meine Vorliebe ist oder für mich genau das passende Angebot darstellt.
Mhm. Frau Linhardt, was ist Ihre Gedanken dazu?
Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass wir alle Verkehrsmittel gemeinsam nutzen können. Und zwar muss es auch so einfach sein, dass ich mich auch in einer anderen Stadt zurechtfinde, dass ich das nicht nur, wenn ich in Berlin wohne, da weiß, welche App brauche ich, welche öffentlichen Verkehrsmittel gibt es oder wo habe ich Carsharing-Autos, sondern es sollte in Zukunft so allgemein sein, dass ich mich auch in einer anderen Stadt, denn ich bin ja mobil und muss vielleicht woanders arbeiten, besuche Menschen, auch da muss ich dann mit meiner App das passende Verkehrsmittel für mich finden können und mich vielleicht darauf verlassen können, dass wenn ich da mit der Bahn ankomme, dass dort Leihfahrräder zur Verfügung stehen, dass ich damit dann auch weiterfahren kann oder dass, wenn ich es weiter habe, vielleicht im Sharing mir einen Scooter, wie eben der Anrufer hatte, so einen Elektroscooter, die darf ich nämlich auch ohne Führerschein fahren, dass ich mir die dann ausleihen kann und dass ich sozusagen multimodal unterwegs sein kann und dass mir da der Zugang. Ich glaube, da ist das Smartphone die beste Möglichkeit, denn die meisten Leute haben schon eins in der Tasche, dass ich da den Zugang bekomme und das wirklich überall in allen Städten zur Verfügung habe.
Ich gebe da meinen Vorrednerinnen recht. Ich denke aber hier auch wieder, dass wir auch an Bevölkerungsgruppen denken sollten, die eben vielleicht kein Smartphone haben, sich nicht so einfach tun mit Apps, sodass es eben auch möglich ist, dass diese Personengruppen sich eben auch multimodal bewegen können. Und was ich auch noch schön fände, wenn es weiter gefördert wird, sind Mobilitätsstationen, also eine Infrastruktur, wo ich eben am S-Bahn-Bahnhof oder am anderen Bahnhof eben einfach und gut umsteigen kann auf Carsharing, auf Bikesharing und so weiter. Weil ich finde, man darf jetzt auch nicht vergessen bei der Frage, wir sind im Durchschnitt 80 Minuten am Tag mobil, also 80 Minuten am Tag im Verkehrssystem unterwegs. Das ist ganz schön viel. Und ich finde, das sollte auch Spaß machen. Da sollten wir uns nicht drüber ärgern müssen.
Der Marktplatz geht für heute zu Ende. Danke an meine Gäste Christine Eisenmann, Uta Lindert und Marion Jungblut. Danke an Regie und Technik sowie an Thomas Meinert, der die Hörerfragen vorgetragen hat. An alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt haben und alle anderen, die an dieser Sendung beteiligt waren. In der nächsten Woche erwartet Sie Jule Reimer am Marktplatz-Mikrofon und bei ihr geht es um Tracking und Datenschutz. Nach den Nachrichten hören Sie die Sendung Umwelt und Verbraucher und ein Thema darin ist wieder die Mobilität auf neuen Wegen, E-Scooter im Praxistest. Darum geht es unter anderem. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Georg Ehring.